Wir haben letzten Sonntag Erntedankfest gefeiert und es waren bei den Predigttexten in der evangelischen Kirche zwei Texte vorgeschlagen. Manchmal gucke ich da rein, wir halten uns ja da selten dran, aber ich fand die Kombination dieser beiden Texte so genial, dass ich den ersten letzten Sonntag gepredigt habe und den zweiten möchte ich gerne jetzt predigen. Letzten Sonntag ging es um eine Geschichte des Volkes Israel. Sie standen vor dem Land, also nach der 40-jährigen Wüstenwanderung standen sie vor dem Land, sahen das Land und Mose hat ihnen dann noch eine Rede auf den Weg gehalten. Eine sehr lange Rede, ganze 5. Mose ist eigentlich die Rede des Mose. Das ist eben so zusammengestellt. Und in dem Abschnitt, den wir letzten Sonntag angeschaut haben, da ging es darum, angesichts des Wohlstandes, den sie in dem neuen Land erreichen würden, Gott nicht zu vergessen. Und die Kernverse waren, dass sie Gott nicht vergessen wegen des Wohlstands, weil sie dann alles haben werden. Und es ist die Gefahr, dass wir dann Gott vergessen. Das ist eben auch bei uns, kann man schauen, wenn Not ist, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, sind die Kirchen voll. Und wenn es allen Menschen gut geht, dann leeren sie sich langsam wieder. Die Gefahr ist dann, hochmütig zu werden und Gott zu vergessen, hochmütig in dem Sinne, dass wir denken, wir hätten es uns selbst erarbeitet und den Reichtum aus eigener Kraft und mit eigener Hand erworben. Das steht alles in 5. Mose 8, 7 bis 18. Ich denke, das ist etwas, was wirklich nicht nur für die Israeliten damals gesagt wurde, sondern was für uns genauso gilt. Denn wie oft ist es so, dass wir, wenn es uns gut geht, denken, wir brauchen Gott nicht oder denken, ja, wir haben es uns selbst erarbeitet mit unserer Kraft. Dabei ist es Geschenk von Gott, wenn wir überhaupt die Kraft haben, wenn wir die Energie haben, wenn wir überhaupt arbeiten können, wenn wir gesund sind, das ist alles sein Geschenk. Und ich hatte dann gefragt, was kann uns davor bewahren, unseren Gott zu vergessen? Und habe dann gesagt, ja, es gibt, glaube ich, mindestens zwei Verhaltensweisen, die uns helfen, Gott nicht zu vergessen. Das erste ist der Dank, indem wir ihm danken für unseren Reichtum. Und das zweite ist das Teilen. Und letzten Sonntag haben wir dann ausführlich gedankt und verschiedene Dankanliegen auch per Bildern an der Wand gesehen. Und heute geht es um das Teilen. Und so kann unser Reichtum zum Segen werden, nicht nur für uns, sondern auch für andere, wenn wir teilen und wenn wir danken. Und ich lese dann den Text für heute, 2. Korinther 9, 1 bis 15. Paulus schreibt an die Gemeinde von Korinth: Eigentlich ist es unnötig, euch über das Hilfswerk für die Heiligen zu schreiben. Denn ich kenne euren guten Willen und rühme euch vor den Mazedoniern, indem ich ihnen sage, Achaia ist seit einem Jahr gerüstet. Und euer Eifer hat viele andere angespornt. Trotzdem habe ich die Brüder zu euch geschickt, denn unser Lob für euch könnte in dieser Hinsicht verfrüht gewesen sein. Ihr solltet also jetzt wirklich, wie ich sage, gerüstet sein. Wenn nämlich Mazedonier mit mir kämen und euch noch nicht gerüstet fänden, dann könnte es geschehen, dass wir uns wegen dieser unserer Erwartung zu schämen hätten, um nicht zu sagen, ihr hättet euch zu schämen. Ich hielt es also für notwendig, die Brüder zu bitten, sie möchten vorausreisen und eure in Aussicht gestellte Spende schon jetzt einsammeln, damit sie dann verfügbar ist, und zwar als großzügige Spende, nicht als Gabe des Geizes. Worum geht's hier? Es gibt hat eine Hungersnot gegeben in Judäa und die Christengemeinde in Jerusalem und Judäa, in dem ganzen Gebiet, wo die ersten Christen waren, da ist jetzt Not. Ich denke, es waren auch viele dort hingezogen, weil eben Jesus dort gelebt hat, weil dort Pfingsten war, aber auch aus der Diaspora waren viele nach Jerusalem gekommen. Und es haben sich viele ihnen angeschlossen, sie haben alles geteilt und kamen dann in Not. Und die Mazedonier hatten dann aus eigenem Antrieb eine Sammlung gemacht für die armen Christen in Judäa Und die Gemeinde in Korinth hatte ebenso begonnen, für sie Geld zusammenzulegen. Und jetzt scheint sich Paulus nicht mehr so ganz sicher zu sein, ob sie denn wirklich dran geblieben sind und ob das denn stimmt, was sie so gesagt haben. Und deshalb vergewissert er sich jetzt nochmal und schickt dann auch dahin, denn sagen kann man ja in der Tat vieles, ob wir es dann tun, ist eine andere Sache. Das war damals bei den Korinthern schon so. Und Paulus wusste eben nicht, sie haben es gesagt, aber tun sie es denn wirklich? Und das ist ja bei uns durchaus auch ab und zu so. Wenn wir ein Kapitel zurückblättern, lesen wir noch etwas weiteres. Denn nicht nur die Not der jüdischen Christen soll sie anspornen für das Opfer, sondern die Sammlung von Geld bedeutet noch viel mehr und hat noch ganz andere Begründungen. Und jetzt lese ich ein Kapitel vorher, 2. Korinther 8, ein paar Verse. 7 bis 8 und 12 bis 15. Wie ihr aber an allem reich seid, an Glauben, Rede und Erkenntnis, an jedem Eifer und an der Liebe, die wir in euch begründet haben, so sollt auch ihr an diesem Liebeswerk mit reichlichen Spenden euch beteiligen. Ich meine das nicht als strenge Weisung, aber ich gebe euch die Gelegenheit, angesichts des Eifers anderer auch eure Liebe als echt zu erweisen. Denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Denn es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr andere helft. Es geht um einen Ausgleich. Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich geschehen, wie es in der Schrift heißt. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig hatte, nicht zu wenig. Es gibt verschiedene Begründungen, die auch Paulus hier aufzeigt, um Geld zusammenzusammeln. Die Not war das Erste. Wir hören von Not, die Gemeinde in Korinth hat gehört von der Not und dann hat sie zusammengelegt. Der zweite Grund, es geht darum, ob sich ihre Liebe als echt erweist. Denn am Geldbeutel zeigt sich's, wie wir es wirklich meinen. Und das ist in der Tat so. Es gibt da einen coolen Spruch von Reinhard Rehberg, von unserem Community-Leiter. Der sagt mal, immer mal wieder sagt er das, viele Leute sagen, am Geldbeutel hört die Freundschaft auf. Und er sagt, nein, beim Geldbeutel fängt die Freundschaft an. Tatsächlich zeigt sich ja an unserem Geldbeutel, an unserem Umgang mit Geld, an unserer Großzügigkeit oder an unserem Geiz, ob wir es wirklich so meinen, was wir sagen. Und das ist in vielerlei Hinsicht so. Das kann man auf die Gemeinde beziehen. Ob wir wirklich hinter der Gemeinde stehen, das hat auch was zu tun mit unserem Geldbeutel. Oder ob wir wirklich teilen wollen mit Menschen in Not. Und das können wir eben auch groß rausposaunen. Oder wir können unsere Liebe als echt erweisen, indem es eben unseren Geldbeutel auch erreichen darf. Die nächste Begründung für die Sammlung ist, dass sie Jesu Vorbild nacheifern sollen. Der arm wurde, um uns reich zu machen, indem er Mensch wurde. Das ist jetzt ein krasses Vorbild. Ja, es entspricht dem Vorbild Jesu, wenn wir geben. Bei ihm war es so, er hat nicht aus seinem Überfluss gegeben, sondern er ist selber arm geworden, indem er uns gab. Was meint Paulus damit? Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, die Ewigkeit, wo es ihm in jeglicher Hinsicht gut ging und ist Mensch geworden, so wie wir, und hat sich in alles menschlich Schwierige hineinbegeben. Eben noch in einer schwierigen weltgeschichtlichen Situation, in einem schwierigen Land, in einer schwierigen familiären Situation und so weiter. Und die weitere Begründung? Es soll ein Ausgleich geschehen. Heute haben sie Überfluss und die anderen Not. Doch sie sollen ihren Überfluss mit denen teilen, die Not haben. Denn falls sie dann mal Not haben, werden dann auch die anderen, die Überfluss haben, mit ihnen teilen. Es soll ein Ausgleich geschehen. Und jetzt lesen wir noch ein bisschen weiter. In Kapitel 9. Denkt daran, schreibt Paulus, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder gebe, wer er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit mit allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun, wie es in der Schrift heißt. Reichlich gibt er den Armen. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein, um selbstlos schenken zu können. Und wenn wir diese Gabe überbringen, wird sie Dank an Gott hervorrufen. Denn euer Dienst und eure Opfergabe füllen nicht nur die leeren Hände der Heiligen, sondern werden weiter wirken als vielfältiger Dank an Gott. Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium bekannt habt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In ihrem Gebet für euch werden sie angesichts der überragenden Gnade, die Gott euch geschenkt hat, sich eng mit euch verbunden fühlen. Weitere Begründungen für die Großzügigkeit. Es geht um das Gesetz von Saat und Ernte. Wer viel sät, wird viel ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Das überträgt Paulus auch auf das Geben. Wer reichlich gibt, wird bekommen und Segen ernten. Wer nicht reichlich gibt, eben nicht. Großzügigkeit wird Großzügigkeit ernten. Geiz wird Geiz ernten. Die nächste Begründung. Ein Geschenk wird Dank hervorrufen. Wenn wir anderen geben, werden sie uns danken, aber wenn sie Christen sind und wissen, dass es von Gott ist, werden sie Gott danken. Das heißt, es ist auch die Beziehung zu Gott, hält das in Gang. Und sie werden auch für euch Korinther oder dann für uns einstehen im Gebet und auf diese Weise eng mit ihnen verbunden sein. Der Beschenkte betet für den Geber. Und die Folgen unserer Großzügigkeit, Gott wird die Geber mit allem versorgen, sodass der Geber selbst alle Zeit alles hat, was er braucht, ja, reichlich hat, um weitergeben zu können. Das ist Gottes Art und Gottes Kreislauf des Geldes. Was heißt das für uns? Ich hatte gesagt, Gott nicht zu vergessen, hilft das Danken und hilft das Teilen mit denen, die weniger haben. Aus diesem Grund hat diese Kommission diese Texte zusammengestellt, hat sehr weise, finde ich, diese beiden Texte für den Erntedank zusammengestellt. Und ja, dafür feiern wir eben auch Erntedank fest, um uns daran zu erinnern und dies zu tun. Und wir auch. Und jetzt möchte ich unseren Blick auf etwas sehr Aktuelles richten. Es könnte sein, es hängt uns von der Berichterstattung in Zeitungen und Medien schon etwas zu den Ohren raus. Denn es gibt kaum eine Titelseite in den letzten Wochen, wo es nicht um Flüchtlinge geht. Und ich möchte an dieser Stelle auf eine Stellungnahme von Vinyard Dach hinweisen, vom Vinyard Dach Leitungsteam. Das ist auf dem Regal an dem Infopoint. Aber ich möchte mich heute vor allen Dingen beschränken auf einen Brief, den ein Pastor aus dem Nahen Osten geschrieben hat. Und den hat auch Martin Böhmann uns zugeschickt und mit den Worten, es hätte ihn sehr berührt und das hat mich auch sehr berührt. Und hört doch mal, was er schreibt. Ein Pastor aus dem Nahen Osten an christliche Leiter in Europa. Liebe Pastoren in Europa, ich grüße euch in Christus. Wir befinden uns in einem sehr kritischen Zeitabschnitt in Bezug auf die Flüchtlinge, die eure Länder überfluten. Ihr habt eine goldene Möglichkeit. Ihr könnt sie entweder ergreifen oder verpassen und Europa für immer verlieren. Die Familien, die an euren Küsten ankommen, sind zerbrochen, verwundet und bedürftig. Ein warmherziges Willkommen kann ihre Perspektive und ihren Glauben rasch verändern. Sie fliehen vor der Tyrannei des Islam und sind verwirrt in Bezug auf ihre Überzeugungen. Sie sind aufgewachsen mit der Überzeugung, zur besten Nation und Religion zu gehören, die je auf Erden geschaffen wurde, und ihr Denken wurde darauf programmiert, dass alle anderen verloren sind. Ihnen wurde nie erlaubt zu denken und zu zweifeln. Es sei alles so von Gott gewollt. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Jetzt ist die Zeit aufzuwachen mit einer neuen Mission, die dieses Mal mit den richtigen Waffen operiert. Bitte benutzt Gebet, Glauben, Evangelisation, praktische Hilfe und viel Liebe. Muslime sind die Opfer des Islam. Sie brauchen jemanden, der ihnen die Augen öffnet und sie befreit. Ihr braucht keine Missionare mehr zu schicken. Sie stehen auf eurer Türschwelle. Baut Beziehungen mit ihnen, mit einzelnen Familien, nicht in großen Gruppen. Lasst sie das wahre Gesicht des Christentums sehen. Das Christentum, das Gott im Geist anbetet, nicht das Christentum der Götzen. Das Christentum mit Gott hingegebenen Familien, nicht das Christentum der unmoralischen Werte. Das Christentum der offenbarten Kraft des Heiligen Geistes, nicht das Christentum der lauwarmen Kirchen. Das Christentum des alten, erweckten Europas, nicht das Europa des Atheismus. Unser Herr sitzt immer noch auf dem Thron. Unterschätzt niemals den kleinen Prozentsatz an Menschen, die jetzt in eure Länder kommen. Sie werden sehr bald die Mehrheit werden. Sie müssen den Islam gar nicht predigen. Sie müssen gar nicht kämpfen. Die meisten eurer Familien haben ein Kind und einen Hund. Ihre Familien haben 6 oder 7 Kinder. Es ist eine Strategie. Seid gewarnt. Der Feind ist so doppelzüngig. Einer unserer alten arabischen Dichter hat einst geschrieben: Wenn ihr die Zähne des Löwen seht, denkt niemals, dass der Löwe lächelt. Muslime sind nicht unsere Feinde. Sie sind unsere geliebten menschlichen Brüder mit vielen wunderbaren nahöstlichen Gewohnheiten. Sie sind großzügige Gastgeber, großherzig zu den Armen. Und sie sind emotional eng mit ihren Familien und Gemeinschaften verbunden. Beeilt euch und kümmert euch um sie, bevor sie den Islam umarmen. Die Geschichte wird eines Tages bezeugen, dass Gott euch in seiner Weisheit den Hungrigen geschickt hat, damit ihr ihm Essen gebt, den Durstigen, damit ihr ihm zu trinken gebt, den Fremden, um ihn aufzunehmen, und den Nackten, um ihn anzuziehen. Wie werdet ihr reagieren? Einige werden euch natürlich ausnutzen, aber andere werden sich in euren Gott verlieben. Durchbrecht die Sprachbarriere und nutzt hingegebene arabisch sprechende Christen in euren Ländern. Durchbrecht kulturelle Barrieren und versucht, die Denkweise der Muslime zu verstehen. Durchbrecht die Entfernungsbarrieren und bittet Missionsteams aus der arabischen Welt um Hilfe durch Kurzeinsätze. Ihr habt eine großartige Gelegenheit. Ich flehe euch an, eure Augen dafür zu öffnen, bevor es zu spät ist. Ein sorgenvoller Pastor im Nahen Osten. Ich denke, der Text spricht für sich. Mich berührt er sehr. Unsere Vision ist, wir sind eine lebendige, leidenschaftliche Gemeinde, die in ihrer Umgebung und Stadt ausstrahlt, durch die Gegenwart und Liebe Gottes für die Menschen anziehend ist und Menschen in die Gesellschaft sendet, um dort ein Licht zu sein. Martin hat uns schon beim Community-Tag im Juni in Neunkirchen einiges auf den Weg gegeben zu dieser Thematik. Er sagte, bereitet euch vor auf eine riesige Welle von Menschen, die da kommen werdet. Verbindet euch miteinander und helft. Und dann sagte er es noch etwas konkreter in 6 Punkten. Sprache, lernt einfach ein paar Brocken von verschiedenen Sprachen. Er sagte schon, ein paar Brocken können Herzen öffnen. Zweitens, achtet die kulturellen Eigenarten. Es ist einfach unterschiedlich und das kann zu vielen Missverständnissen führen, wenn wir da tollpatschig sind. Drittens, Essen verbindet. Ladet doch ein. Ladet doch einfach ein, wenn ihr Flüchtlinge kennenlernt. Aber verzichtet dabei auf Alkohol und Schweinefleisch, dann seid ihr auf der sicheren Seite. In den meisten Kulturen hat die Familie einen hohen Wert. Öffnet eure Familien für Fremde. Macht euch schlau über die Rechte der Flüchtlinge, über Behörden und ihre Funktionen, sodass ihr helfen könnt. Und kauft Bibeln in den unterschiedlichen Sprachen und schenkt sie weiter. Wir haben ja unter uns die Leila und ich habe einen Alpha-Kurs auf Farsi. Wir haben nämlich ein bisschen Taufunterricht gemacht vor ihrer Taufe. Aber das war eben nur ein Abend und das geht nicht jeden Tag oder jede Woche, weil sie Niederzieher wohnt. Aber es gibt einen Alpha-Kurs auf Farsi, es gibt Alpha-Kurse in verschiedensten Sprachen, es gibt Bibel in allen Sprachen und da haben wir viele Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt 2 von uns bitten, die mit Flüchtlingen zu tun haben, zu berichten. Und vorher lese ich noch eine Geschichte aus Facebook von Kerstin Hack. Kerstin Hack ist eine Autorin aus Berlin. Viele kennen sie wahrscheinlich von ihren Büchern. Und sie schreibt im Facebook gestern, tief berührt: Heute war ich mit einer Gruppe von Flüchtlingen bei einem Klassikkonzert, dank der Sponsoren. Unter anderem wurde eine Messe gesungen. Dem, der neben mir saß, erklärte ich, dass die gesungenen Texte aus der Bibel sind und übersetzte die Worte ins Englische. Er war tief berührt und sagte etwa 20 Mal zu mir, das sind so gute Worte, sie berühren mein Herz. Jetzt bin ich selbst berührt und bereichert. Ich sehe die Schätze, die ich habe, mit ganz neuen Augen, weil ich sie gerade durch die Augen eines Menschen gesehen habe, der diese Worte zum ersten Mal hörte. Petra, magst du den Anfang machen? Erzähl doch mal, ihr habt eben einfach sehr viel Kontakt zur Familie von Leila und erzähl mal, wie das zustande kam.
Im Mai, meine ich, hat es bei uns im Gemeindeblättchen Niederzieher
fressen
eine kurze Anzeige gegeben vom Bürgermeister, dass es ein Integrationstreffen geben soll. Und das haben Damian und ich unabhängig voneinander gelesen und haben beide gedacht, die sollten wir irgendwie, das können wir nicht ignorieren. Wir können nicht immer so tun, als wenn uns das alles nichts anginge. So, das war eigentlich der Grundgedanke. Und dann ist dieser Tag X gekommen und war die Entscheidung, wie so häufig in unserer Familie, ich bin zu Hause bei den Kindern und Damian ist dahin gegangen, weil wir gedacht haben, das Einzige, was wir tun können, das ist, dass Damian mit seiner Bohrmaschine mal in irgendwelche Wohnungen geht und den Leuten Regale anbohrt oder Teppiche verlegt oder so. Na, das war unser Gedanke. Dann ist Damian dahin gegangen, waren da Listen, er hat dann unsere Namen eingetragen und dann sind einige Wochen später ist eine Einladung gekommen zu einem Integrationsfest. Und das war an diesem Samstag, wo hier der Tempel geputzt wurde. Also das heißt, es war brüllend heiß. Ne? Und wir haben gedacht, Damian, der war dann schon hier und hat den Tempel mitgeputzt. Ich war zu Hause bei den Kindern. Ja, okay. Und dann war so die Überlegung, gehen wir da jetzt noch hin? Und es ist so heiß und der Tag war ja schon und wir haben ja auch eigentlich irgendwie schon sowas gemacht. Und dann haben wir gebetet und dann war der Gedanke da, also das Einzige, was wir eigentlich wirklich tun können, das ist Freund sein. Und Jesus, vielleicht hast du da ja verfolgte Christen. Und dann war es genauso. im Zuge der ganzen Beziehung und Freundschaft und so mit der Familie von Leila und Meisam ist natürlich sehr schnell die Sprachbarriere klar geworden. Und wir haben dann überlegt, man kann nicht eine Not sehen und sagen, ich kann jetzt nicht noch mehr und weh. Ne? So, die Grenzen sind ja sehr schnell sichtbar. Und dann haben wir uns ein bisschen umgehört. Und es gibt bei uns im Ort, und ich nehme an, dass es das dann überall schnell zu erreichen gibt, ein Deutschkurs für Asylbewerber, so ein Workbook, und das ist für Laien. Also ich habe ja überhaupt keine didaktische Ausbildung, aber das ist so easy. Also man muss es eigentlich echt nur lesen, und im Grunde genommen ist es für uns, wenn wir zusammenkommen, nur Diskussionsgrundlage. Es sind auch noch andere Ideen da, was wir zum Beispiel gemacht haben. War nicht unsere Idee, war auch eine andere Idee, die haben wir aber aufgenommen, Post-it-Zettel. Und das hat dann wohl Jesses Freundin gemacht, das fand ich auch hinreißend. Die hat im Prinzip aufgeschrieben, der Spiegel, die Tür, das Fenster, die Gardine und immer auch noch mit Lautschrift dazu. Dann hat die Lautschrift gegoogelt, aber wir reden hier jetzt nicht von 5 oder 6 Vokabeln, sondern das war dann so ein Stapel. Und dann sind die jungen Leute auch selber in die Wohnung, ne? Und da kleben jetzt überall diese Post-it-Zettel. Ja, aber ja, so, das können wir machen. Also, ne, ich habe ja auch gedacht, Sprachkurs kann ich ja nicht. Und doch, es passiert aber. Ne, wir treffen uns samstags, wenn das klappt. Und dann ist das auch eine sehr intensive Zeit. Und dann es geht um Werben und dann geht es um Ehe und dann geht es um, wie es in Deutschland ist. Und es geht.
Emanuel, du hast beruflich mit Flüchtlingen zu tun, aber ich bin jetzt nicht sicher.
Also wir als Malteser betreuen überwiegend derzeit Erstaufnahmeeinrichtungen. Also die Flüchtlinge, die im Moment kommen, werden eigentlich bundesweit gesammelt. Es kommen Anfragen, dass eben Flüchtlinge kommen werden und werden dann zentral verteilt. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine zentrale Aufnahmestelle, die war bislang in Dortmund gewesen. Mittlerweile ist die am Köln-Bonner Flughafen und in Düsseldorf. Das Problem ist ganz einfach, dass diese zentrale Aufnahmestellen heillos überfordert sind. Die andere Problematik ist ganz einfach jene, man will vermeiden, dass Flüchtlinge, die hier in Deutschland ankommen, in die Obdachlosigkeit kommen. Deswegen ist eben das Anliegen der zentralen Aufnahmestelle über die Bezirksregierung Arnsberg hier in NRW, die Flüchtlinge, die ankommen, dezentral, sage ich mal, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu verteilen. Das bedeutet, die Flüchtlinge, die hier teilweise auch in Aachen ankommen, sind auf Transit. Das bedeutet, sie kommen als allererstes hier in Deutschland an, müssen medizinisch gesichtet werden, müssen aufgenommen werden. Und dann, wenn diese Kapazitäten in Dortmund oder jetzt in Köln, Bonn und Düsseldorf weitergegeben sind, wird dann quasi geprüft, ob die Flüchtlinge, die hier angekommen sind, schon einmal ausgewiesen worden sind, ob ein Anspruch auf Asyl besteht. Und dann werden diese Flüchtlinge in Unterkünften des Landes untergebracht. So ist das Prozedere im Moment. Die erste Welle, die uns hier in Aachen erreicht hatte, war am 20. Juli. Am 20. Juli kam eine Unmenge an Flüchtlingen in Dortmund an, sodass diese Flüchtlinge einfach in Reisebusse reingesteckt wurden. Die Reisebusse wurden mit unbekanntem Ziel durch ganz NRW geschickt. Teilweise waren diese Busse nicht klimatisiert. Die Flüchtlinge, die hier ankommen, sind teilweise Wochen zu Fuß unterwegs, haben teilweise tagelang nichts Ordentliches gegessen. Hier in Aachen wurde recht schnell reagiert. Es wurde einfach ein Knopf gedrückt und die Katastrophenschutzeinheiten hier in Aachen wurden alarmiert. Es wurde eine Erstaufnahmeeinrichtung hier im Indergymnasium etabliert, die wir dann letztendlich später nach 2-3 Tagen übernommen haben und dann betrieben haben bis zum Ferienanfang. Derzeit haben wir auch noch eine größere Einrichtung mit 500 Flüchtlingen in Düren-Gürzenich. Es ist so, dass diese Einrichtungen in der Regel von den jeweiligen Kommunen selber betrieben werden müssen. Aber die Kommunen selber sind mit diesen Aufgaben der Erstsichtung, dieser medizinischen Erstsichtung, der Versorgung, es müssen alle Flüchtlinge geröntgt werden. Es muss festgestellt werden, ob Tuberkulose besteht, damit einfach in diesen Massenunterkünften nicht irgendwie eine Epidemie ausbricht. Schwangere und 15-Jährige können nicht geröntgt werden, es muss eine Blutuntersuchung laufen. Das ist logistisch ein Riesenaufwand. Die Leute müssen müssen geimpft werden. Das ist also nicht so einfach zu bewältigen und die Kommunen schaffen das selber nicht. Deshalb ist eigentlich die Bezirksregierung darauf aus, dass diese Einrichtungen langfristig von Hilfsorganisationen übernommen werden, 24 Stunden lang, mit einer Essensausgabe, die geeignet ist für diese Leute. Gebetsräume müssen betrieben werden, Kiosk muss betrieben werden, medizinische Untersuchungen müssen regelmäßig laufen. All diese Sachen, diese Infrastruktur muss aufgebaut und 24 Stunden betrieben werden. Wir haben derzeit in Aachen den unglücklichen Umstand, dass sehr, sehr viele Turnhallen benutzt werden. Die Kommunen haben das Problem, dass ihnen mitgeteilt wird, ihr müsst eine Anzahl X, also im Moment sind das nochmal 500 Flüchtlinge, die hier in Aachen erwartet werden, müsst ihr aufnehmen. Wo ihr das macht, ist egal, ihr müsst es machen. Die Kommunen müssen also innerhalb kürzerer Zeit dann Räumlichkeiten finden. Das Problem ist mittlerweile, in Deutschland gibt es keinerlei Feldbetten mehr, keine Etagenbetten mehr. Die Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz haben 15.000 Betten aus den Vereinigten Staaten jetzt einfliegen lassen, damit einfach die Leute unterkommen. Derzeit werden die hier in Turnhallen nur auf Matratzen untergebracht, aber da ist einfach das Problem der Privatsphäre da. Jetzt hatte Birgit mich natürlich auch noch angesprochen, ich sollte neben diesem Ganzen auch mal erzählen, was mich so persönlich da angesprochen hat oder was mich da persönlich berührt. Natürlich lässt es einen nicht kalt und was mir so im Kopf herumgeht, ist so eine Begebenheit, wo ich einen Vater mit seiner Frau und den vier Kindern aus Syrien kennengelernt habe. Der Junge der jetzt krank war, war in dem Alter von meinem Sohn. Die Kinder haben mitbekommen, wie ihr Onkel auf offener Straße enthauptet worden ist. Und das sind einfach solche Traumas, die die Kinder miterleben. Und ich hatte eine andere Frau, die verwitwet ist, auch aus Syrien, ihren Mann im Krieg verloren. Sie hatte Granatsplitter an beiden Beinen und hatte Angst, sie hätte eigentlich ins Krankenhaus gemusst. Sie hatte Angst, ihre Kinder alleine hier zu lassen. Und trotz dieser Schmerzen hält diese Frau in der Turnhalle durch. Oder wir hatten einen anderen Mann, der im Endstadium seiner Krebserkrankung ist. Und wo einfach die Fragestellung war, verstirbt dieser Mensch jetzt in so einer Turnhalle mit 80, 90 Leuten? Einfach von jetzt auf gleich. Wir haben glücklicherweise da eine Möglichkeit gefunden, dass er in ein Hospiz konnte und dass er da würdevoll sterben kann. Aber das sind diese Fragestellungen, die sich ergeben mit Flüchtlingen, die Menschen sind wie du und ich. Was ich für mich persönlich mal festgestellt hatte, war, dass ich bei einer Einrichtung mal die Einsatzleitung hatte und der Sicherheitsdienst auf mich zukam, das war im Hochsommer, und die Dame vom Sicherheitsdienst mich ansprach und meinte, es bilden sich hier immer so spontan, zum Beispiel auf den Schulhöfen, Müllhaufen, und wenn es natürlich heiß ist, kommen die ganzen Wespen, das ganze Ungeziefer. Und sie hatte mich dann gebeten, ich sollte entscheiden, ob sie dann mit Schaufeln und so weiter diesen Müll entsorgen könnten. Aber es kam da auch so ein kleiner Vorwurf raus. Sie hieß dann, ja, die Flüchtlingskinder nehmen sich dann ja nur einen Apfel oder eine Birne, beißen ein, zweimal ab, werfen das dann in die Ecke und dann lockt das eben Wespen an. Und ich habe bei mir persönlich gemerkt, wo ich diesen Gedanken hatte, ja, das ist ja eigentlich nicht toll. Die kommen eigentlich hierher, werden durch uns versorgt und dann machen die so etwas. Bis ich mal nach Hause kam, mich mit meiner Frau ausgetauscht hatte und meine Frau zu mir meinte, hör mal, das ist bei unserem Sohn genauso. Wenn du dem einen Apfel gibst mit drei oder eine Birne, beißt er auch ein, zweimal manchmal ab und sagt, es schmeckt ihm nicht und tut sie weg. Das ist normal. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr das Obst einfach teilt und dann einfach die Kinder die Möglichkeit haben, Apfelspalten sich zu nehmen? Das hat aber in mir wieder hervorgerufen, wie schnell einfach so etwas hochschwappt. Und ich merke es jetzt einfach immer wieder auch bei den Medien, wie schnell wir versucht werden, ja, manipuliert zu werden durch diese Situation. Und ich denke mal, da ist es einfach eine Verantwortung von jedem selber zu prüfen, was ist da Manipulation und was ist da wirklich Elend, was auch uns hier treffen kann. Nur es kommt da geballt auf.
Ja, das ist mein Statement. Danke. Ja, lasst uns beten für die vielen Menschen, die gerade unser Land überfluten, hineinfluten in unser Land. Lasst uns beten für die vielen, die beruflich mit ihnen zu tun haben und völlig überfordert sind. Und lass uns Gott fragen, wo unser Platz sein könnte. Wie wäre es, wenn jeder von uns einfach einen Kontakt hätte zu einer Familie oder einem Menschen? Das wäre ja gar nicht so viel für jeden von uns. Und es wäre schon sehr, sehr viel. Aber lass uns auch fragen, was er mit uns als Gemeinde vorhat.